Zu seinen bislang größten Erfolgen zählen Filme wie Napola, Die Welle oder Im Angesicht des Verbrechens. Max Riemel zählt zweifellos zu den talentiertesten und erfolgreichsten Schauspielern Deutschlands. Der 39-jährige Berliner ist ein Mann, der sich mit Vorliebe an extreme Rollen wagt und spätestens seit der Netflix-Serie Sense8 auch international bekannt ist. Max hat mir im Gespräch verraten, was ihn an seiner Schulzeit ganz besonders gestört hat, worin er den Sinn des Lebens sieht und wieso es für ihn echte Sicherheit niemals geben kann. Wir sprechen über Angst vor Veränderung, die für ihn furchtbare Vorstellung, eine feste Rolle als Tatortkommissar zu haben, und darüber, dass wir alle die Wahl haben, wie wir die Welt sehen und empfinden. Wenn du wissen willst, warum es für Max so wichtig ist, dass die Karten des Lebens immer wieder neu gemischt werden, weshalb er es für gut und wichtig hält, dass wir auch mal Langeweile spüren und warum Max am liebsten auf seine innere Stimme hört, dann solltest du dir diese Episode nicht entgehen lassen. Ich wünsche dir gute und inspirierende Unterhaltung mit Max Riemelt.
Du hörst Road to Glory. Als Journalist mit 20-jähriger Berufserfahrung hat Alexander Nebel hunderte von Interviews mit nationalen und internationalen Stars geführt. Unter der Überschrift Deine persönliche Erfolgsstory spricht er hier in seinem Podcast mit inspirierenden Prominenten über Erfolg, prägende Wendepunkte und Lebensweisheiten. Gute Unterhaltung mit einer neuen Folge von Road to Glory mit Alexander Nebe.
Ja, lieber Max, es ist wirklich eine ganz große Freude, dass ich dich heute begrüßen darf, weil ich bin gleich ganz unprofessionell und oute mich als Fan von deiner Arbeit.
Danke.
Und das ist aus tiefstem Herzen.
Dankeschön.
Also ich sagte jetzt schon mal, einer meiner liebsten Filme ist Freier Fall. Der hat mich damals sehr, sehr beeindruckt. Wir sind hier im Institut für Organisation und Management. Das ist eine Hochschule in Berlin.
Okay.
Und das ist ein ziemlich cooler Übergang zur ersten Frage. Was für Erinnerungen hast du an deine Schulzeit? Fandst du es geil? Fandst du es blöd?
Ja,
in between.
Genau, also meine Schulzeit, die war eigentlich relativ unbeschwert. Also ich bin zur 10. Grundschule am Brandenburger Tor gegangen, als sie gerade aufgemacht hat, und das war meine Grundschule. Da war es eigentlich alles noch relativ entspannt, also die Beziehung zwischen den Lehrern und mir. Und dann bin ich ans Gymnasium gegangen. Hinter der Leipziger Straße war das Charles-Darwin-Gymnasium, das gibt es leider nicht mehr. Da wurde jetzt Neues drauf gebaut und da wurde es dann natürlich ein bisschen schwieriger. Also nicht nur ich als Teenager war wohl schwierig, sondern auch die Situation mit den Lehrern und mir, weil ich halt schon früh angefangen habe zu arbeiten. Also mit 13, 14 meine erste große Produktion gemacht habe und dann manchmal auch gefehlt habe in der Schule, beziehungsweise den Stoff versäumt und den halt nicht so gut nachgeholt. Und ich war halt ein fauler Schüler, beziehungsweise ja auch so ein bisschen der Klassenkind. Clown.
Da fühle ich mich sehr aufgefangen. Also ein Klassenclown war ich nicht, aber ich war leider auch, ich war eine faule Sau. Und also meine Schulzeit war jetzt auch nicht die ganze.
Ja, ich habe das halt nie irgendwie richtig verstanden, wozu ich das alles mache. Beziehungsweise gab es dann Lehrer auch, die mich auf den Kieker hatten natürlich. Mhm. Also wenn ein Kind irgendwie ab und zu fehlt und dann auch noch mehr Geld als die selber verdient und dann auch noch die veralbert oder also nicht wirklich mitmacht und die Leute ablenkt, dann ist ja klar, also wie die Dynamik ist. Und dann bin ich dann irgendwann abgegangen nach der 10. Klasse, weil ich gemerkt habe, das bringt nichts mehr, also das wird auch nicht besser, und wollte dann eigentlich nur noch meinen Realschulabschluss machen, was ich dann gemacht habe. Und dann bin ich nach der Realschule, dachte ich, ich drehe ganz viel, aber das war dann nicht der Fall, also dann hatte ich eine ziemlich lange Pause und Angst, dass da gar nichts mehr passiert, und bin dann an eine Privatschule gegangen, die Schule für Erwachsenenbildung am Mehringdamm, die gibt es glaube ich auch noch. Und das war halt so eine linksalternative Schule, wo man seinen Hund und sein Essen mit in die Klasse nehmen konnte. Und genau, ja, also es war, also da dachte ich mir, vielleicht ist das das Konzept, wo ich dann also es leichter habe zu lernen. Aber das Gegenteil war der Fall. Dann wurde es noch schlimmer irgendwie, weil die Lehrer dann auch was auszusetzen hatten an mir.
Und das ist halt einfach der Tod. Das kenne ich halt auch von mir. Also wenn, wenn das keine Connection ist und man auch sich fragt, warum mache ich den ganzen Mist hier und
also ich
Lehrer hatte, nerven, dann ist es halt aus und vorbei. Hat man
genau, also ich habe halt immer von den Leuten gelernt, die so eine natürliche Autorität für mich dargestellt haben, also die mich halt quasi als Mensch behandelt haben und nicht als Kind, und wo es halt ein bisschen auf Augenhöhe war. Natürlich habe ich viel zu lernen von den erfahrenen Erwachsenen, aber manchmal, ja, sind Kinder vielleicht auch oder haben eine andere Perspektive oder wissen halt neue Sachen. Oder auf jeden Fall gab es nur einen Lehrer, der mir das mal gezeigt hat. Das war, glaube ich, in der 5. Klasse. Da hatte ich einen Mathelehrer, Herr Ortmann. Und der hat halt mitten im Unterricht mal gesagt, ja, oh Kinder, ich habe jetzt keinen Bock, ich gehe jetzt mal einen Kaffee trinken und ihr könnt einfach gehen. Und von dem Punkt an habe ich ihn halt mit ganz anderen Augen gesehen und habe halt mitgemacht und fand es halt ganz toll.
Ja, da sieht man, wie wichtig das einfach ist, genau, ne? Dass man sich verstanden fühlt, dass da einfach eine Verbindung
ist. Und was dann alles möglich ist. Also manchmal ist es echt nur dieses Zwischenmenschliche, was es unmöglich macht, diesen Stoff aufzunehmen oder zu wissen, warum man es macht. Ja.
Nun hast du erzählt, du hast schon sehr früh auch mit der Schauspielerei angefangen. Weißt du noch, wann das wirklich losging? Gab es da irgendwie auch schon so eine Initialzündung, dass du Bock darauf hattest, dass du auch schon als Kind gerne entertained hast? Also wie kam das? Man hat ja nicht auf einmal so einen Tag und wacht auf und dann wird man Schauspieler.
Naja, nee, also das war ein längerer Prozess. Also angefangen hat es, glaube ich, mit einer Freundin meiner Tante, die meinte, ja, geht doch mal zu einem Casting hin, damit ihr nicht halt irgendwie irgendwelchen Schwachsinn auf der Straße, also einfach eine gute Beschäftigung.
Ja, was aber ja,
und
okay
mal gucken, ist, ja, genau, wie es so ist, ob ihr talentiert seid oder nicht. Und an dem gleichen Tag war da auch meine Agentin, die auch noch heute meine Agentin ist, und hat ihre Agentur eröffnet und hat eine ganz neue Kartei angelegt, in die ich gleich aufgenommen wurde. Und dann hat es aber nicht gleich geklappt, sondern für meine Stiefschwester, mit der ich damals zusammengelebt habe, die hat sofort eine Rolle bekommen in so einer Reihe, die ist Achterbahn, und hat dann 3 Wochen irgendwie mit denen gedreht. Und ja, immer wenn sie nach Hause kam, war sie total schlecht drauf und gestresst und hat gesagt, ja, ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr darauf oder ich mache das nie wieder. Und das hat mich irgendwie gereizt. Also
das war so, das hat dich getriggert.
Ja, irgendwas. Also,
wie alt warst du da, als das?
Da war ich, glaube ich, 12, 13 oder so.
Also genau. War mitten so Teenager, ne? Man hat sich ausprobiert.
Genau, und alles, was meine Stiefschwester doof fand, fand ich mal gut und umgekehrt, genau. Sehr gut. Mal gestritten, ja.
Und gab es da in der Phase wirklich auch Menschen, die dich auch, also du hast schon deine Agentin erwähnt, die du bis heute ja an deiner Seite hast, gab es Menschen, die dich da auch gefördert und gefordert und auch unterstützt haben? Oder warst du teilweise auch jemand, der dann dagegen Widerstände ankämpfen musste?
Überhaupt nicht. Also ich hatte nur einen Ansatzpunkt. Das war eine Schauspielerin, die meine Tante halt ist, die aber auch nur Theater gemacht hat. Und mit der hatte ich kein wirklich gutes Verhältnis. Also beziehungsweise ich hatte keine Ahnung. Ich war ab und zu mal mit im Kindertheater, wo sie irgendwelche Puppentheaterstücke aufgeführt hat oder so, aber das war überhaupt nicht meine Welt. Und ich habe auch nicht verstanden wirklich, was die Leute im Casting von mir wollen, und bin immer wieder dorthin und es hat immer wieder nicht geklappt. Und an einem Punkt, wo ich eigentlich gar keine Lust mehr hatte, da hat sich der Regisseur auf einmal dafür interessiert, so was ich mache. Also das war die Rolle für 2 allein, hieß diese Serie. Die war 1998, habe ich die gedreht. Da kam ich dann immer weiter. Jede Runde kam ich immer weiter und ich habe so ein Heimkind gespielt und irgendwie hat denen meine Art gefallen. Und
also das passte dann auch. Und du hast also auch mit den ersten Erfahrungen hast du sofort gemerkt, da passt was und das triggert dich.
Ich hatte keine Ahnung vom Drehalltag was es bedeutet zu Schauspielern wirklich. Also das habe ich wirklich erst am Set gelernt. Ich kam in die letzte Runde und wurde genommen, angeblich, weil ich halt ein T-Shirt von Brasilien anhatte. Das war damals die WM, genau. Hatte so ein Brasilien-T-Shirt an. Das fand wohl der Regisseur ganz cool.
Witzig.
Und naja, also.
Wie manchmal so die Zufälle im Leben sind, ne?
Ja,
also,
ja.
Wenn's dann passt. Also, aber du warst natürlich auch gut.
Aber es war ein Prozess, würde ich sagen. Ja, okay. Und ich hatte, wie gesagt, keine Ahnung. Es war ein großes Abenteuer. Für mich war es immer nur wichtig, weg von der Schule zu sein und allein für mich. Das fand ich immer ganz toll. Und dann habe ich dort auch ganz viele Leute kennengelernt. Also da waren ja auch viele junge Leute dabei. Und der Regisseur war auch super und ich hatte noch eine Kinderbetreuung und das war, glaube ich, eins der wichtigsten Sachen, weil die wiederum mir gesagt hat, was die Leute eigentlich über mich denken, indem sie halt über mich reden und ich das halt nicht mitbekomme. Die hat mir das halt weitergetragen und da habe ich erstmal gelernt, was es mit dem Umgang am Set auf sich hat, also quasi die Professionalität, über die viele Leute reden, also dass man halt einen gewissen Ton wahrt und dass man aufmerksam ist und dass man halt ruhig ist, wenn die anderen irgendwie arbeiten, und all diese Sachen, die waren mir natürlich noch nicht bewusst und die habe ich in diesem, ich sag mal, ziemlich langen Projekt, es waren, glaube ich, 70 Drehtage, die ich hatte, so ein kompletter Sommer. Da habe ich erstmal ganz viel gelernt und danach kamen immer wieder so kleine Projekte und ja, ich habe die halt dankbar angenommen, weil ich, wie gesagt, aus der Schule weg sein wollte, also zumindest für ein paar Tage.
Also es war für dich wirklich dann auch so eine Art Erlösung. Also du hattest einfach so wenig Bock drauf, dass du
happy
warst, ne? Ja, weil ich kann mich da so nachempfinden. Das ist natürlich doof, wenn man es meine Eltern hören, aber ich fand es eben auch ganz furchtbar.
Genau.
Ich hatte das alles super genervt. Nicht nur vom Lehrstoff, sondern auch, ich war jetzt auch nicht irgendwie so einer der coolen Kids und war irgendwie Außenseiter und das ist dann halt alles too much, ne? Du bist irgendwie.
Ja, genau. Also besonders, wenn die Lehrer halt gefrustet sind oder wenn es halt so Menschen sind, die halt das immer wieder machen, jedes Jahr den gleichen Stoff und da nicht wirklich Spaß dran haben. Also so habe ich das erlebt. Und am Set ist es natürlich ganz anders. Da haben alle irgendwie ihren Spaß, beziehungsweise macht man halt was miteinander, was halt kreativ ist und was halt ein bisschen aufregend ist, wenn man immer wieder einen neuen Alltag hat, in dem man an anderen Locations ist oder so. Also das war für mich ja wirklich auch die Erkenntnis, dass das wäre eine Option für mich. Aber ich war niemals wild entschlossen, Schauspieler zu werden. Okay, im Gegenteil, ich habe das eigentlich immer kritisch gesehen, weil die meisten Schauspieler, die ich kennengelernt habe, eigentlich eher so verzweifelt waren im Sinne von, wann kommt die nächste Rolle oder sehen die Leute mich oder verstehen die mich, nehmen die mich ernst. Und also so weit wollte ich gar nicht gehen, beziehungsweise so wollte ich halt niemals enden. Und ja, also die Problematik habe ich auch gesehen in der Schauspielschule selber. Also dieses Konzept von mich aufbauen lassen und dann wieder brechen zu lassen und dann wieder aufbauen zu lassen, nur damit ich halt irgendwie mich selber ergründe. Und das angeleitet von Leuten, die halt relativ wenig selber am Set sind, weil ich hatte jetzt nicht vor, großartig Theater zu spielen, sondern ich mochte halt spezifisch Film. Und da habe ich dann wirklich ernsthaft drüber nachgedacht, wäre das überhaupt eine Möglichkeit zu leben, also regelmäßig Geld zu verdienen, so dass ich halt nicht mir die Sorgen machen muss, die andere halt in diesem Beruf haben. Und ich glaube, das erste Mal, wo ich die Erkenntnis hatte, dass ich das wirklich machen könnte, war nach dem Film Napola. Und den habe ich mit 19 gedreht.
2004 war das, ich erinnere mich. Ich hab den Film auch im Kino gesehen.
Und da habe ich dann gemerkt, so ja, da ist dann doch ein bisschen mehr drin für mich. Also wenn ich dann einen Film, also sag mal, tragen kann, indem ich halt eine dramatische Rolle spiele, die mich wirklich reizt, die mich herausfordert und wo ich dann halt viel lerne. Also das könnte ich mir dann schon vorstellen, aber also das zu erwarten, also was halt ein Privileg eigentlich ist, was nur die wenigsten haben können, das schien mir dann zu vermessen und deswegen war ich immer vorsichtig.
Aber nun kann man ja wirklich sagen, du zählst heute zu den besten Schauspielern unserer Zeit. Ist einfach.
Vielen Dank.
Sehr gerne und du weißt auch, dass es so ist, mein Lieber. Aber ich finde das so toll, weil du bist ja der perfekte Beweis dafür, dass man es sehr weit bringen kann, ohne da auch eine Ausbildung zu haben. Jetzt sage ich mal, lass die Hosen runter. Ich mache diesen Job jetzt seit auch 20 Jahren. Mhm. Ich habe keine klassische journalistische Ausbildung. Mhm. Ausbildung. Ich habe das einfach, bin da reingerutscht. Ja. Im Grunde ein bisschen wie du. Hab dann Blut geleckt und findest du das auch ein cooles Zeichen? Und es ist für dich auch so vielleicht das, was du Menschen sagen willst, wenn ihr merkt, ihr könnt was und ihr habt ein Talent, dann macht das. Klar, es gibt auch so Dinge, du kannst jetzt nicht Herzchirurg werden ohne Ausbildung.
Nee, klar.
Das ist klar, absolut. Aber es gibt ja Dinge, die kann man auch ohne klassische Ausbildung machen. Wie sind da deine Gedanken? Oder haderst du manchmal, dass du keine Ausbildung hast? Wie ist das?
Ja, klassische Ausbildung sagt es ja eigentlich schon. Also es kommt halt, wie gesagt, auch aus einer anderen Zeit und hat eigentlich nur mit einem Bewusstsein darüber zu tun, also was es alles gibt, also an bestimmten Formen, Techniken. Ich sag mal, was es Schauspielern angeht, auch Werkzeugen, die man sich beibringen kann. Also über das Bewusstsein zum Beispiel der Sprache. Also ich habe auch für den Film Napola 5 Stunden bei Frau Dr. Viola Schmidt nehmen müssen von der Ernst Busch.
Also so ganz ohne ging es dann auch nicht.
Du wurde erwartet von mir, obwohl ich halt einen Berliner gespielt hat, der eigentlich
passte eigentlich, ne?
Hätte gepasst, aber sie wollten halt, dass ich Hochdeutsch spreche. Das hat mir eigentlich geholfen. Also in dem Sinne, dass ich ein Bewusstsein darüber entwickelt habe, was die Sprache angeht und dann natürlich es eventuell auch anwenden kann, auch im nächsten Projekt. Und deswegen finde ich es nicht falsch. Aber ich finde, heutzutage kann man es eher wie so einen Baukasten sehen, also so Module, die man sich selber zusammentun kann. Also eine klassische Ausbildung, also es geht bis zur Schule. Ich denke mal, der Schulalltag ist auch nicht mehr so zeitgemäß, dass man sagen kann, das bringt den Kindern was oder das bereitet sie auf das Leben vor, was dann auf sie zukommt, sind ja eigentlich die Fragen, also sind ja heutzutage, was machen sie dann digital? Also
ganz ganze Berufszweige werden wegbrechen leider. Also,
genau. Das Wissen selber auch, also das ist vielleicht ganz hilfreich, wenn man halt in eine Quizshow geht oder so, aber wo man das dann wirklich anwendet, ist dann nochmal eine andere Frage und da müsste man vieles nochmal überdenken.
Total. Total.
Also gerade das Feld Medien und das Internet, also
Mediennutzung,
ja, also als Medium selber irgendwie die Computer und Smartphones, also all das überhaupt erstmal auseinandernehmen und nicht als selbstverständlich den Kindern mit 4, 5 Jahren in die Hand geben, damit sie irgendwas zu tun haben und abgelenkt sind, sondern auch wirklich im Schulalltag das dann auseinandernehmen und die Fragen stellen, also wie finde ich mich damit zurecht, wie kommuniziere ich miteinander und wie habe ich diese Informationen einzuschätzen, weil ich glaube, die wenigsten Kinder wissen das zu differenzieren, weil die Eltern nicht viel mit denen darüber reden, beziehungsweise auch selber nicht wissen, was damit anzufangen. Also das sieht man ja heutzutage in den Medien, dass die Leute Nachrichten hinterfragen oder ja, oder total verunsichert
in Filterblasen auch leben, ne? Das ist ja auch die Gefahr
der
sozialen
Netzwerke.
Genau, also
dass Logarithmen, also diese ganzen Algorithmen darauf abzielen, die Leute halt in ihrer Blase zu lassen und voneinander irgendwie zu isolieren, also damit halt diese Spaltung, sage ich jetzt mal, was die politischen Lager, aber auch die Religion oder bis hin zu diesen Ideologien, die heute aufgemacht werden, also dass die Leute sich so verhalten und das ist halt wirklich gefährlich. Also und ich denke, da muss man den Kindern schon von Anfang an irgendwie die Möglichkeit geben, darüber ein Bewusstsein zu entwickeln. Und das fehlt, glaube ich, einfach. Und genauso fehlt es, glaube ich, auch an Schauspielschulen, dass da Lehrer sind, die wirklich auch eine Erfahrung vor der Kamera haben. Klar. Weil ich kann mir sonst was zulegen an Schauspieltechniken, aber der Drehmoment vor der Kamera ist nochmal was ganz anderes.
Nun ist es so, dass du ein Star bist und du wirst erkannt. Ist das für dich, weil ich habe ja natürlich viel gelesen und ich höre raus, du liebst deinen Job, aber so diese Sache, dass du erkannt wirst, dass du populär bist, das ist dir nicht geheuer. Mhm. Ist das für dich eine Schattenseite oder hast du dich inzwischen dran gewöhnt? Wächst man da rein mit diesem Status?
Ja, also ich habe mich schon damit arrangiert. Also ich finde ja auch, dass ich erkannt werde, finde ich überhaupt nicht so schlimm. Ich finde nur manchmal die Art und Weise, wie ich dann gesehen werde. Natürlich projizieren die Leute in mich hinein. Also meistens ist es halt positiv. Also ich finde es auch schön, wenn sie sagen, bist du nicht der Schauspieler, anstatt meinen Namen zu kennen. Das ist eigentlich ein Kompliment,
das
wirklich.
Stimmt, ja.
Nee, weil ich auch formbar bleiben will oder beziehungsweise ein Mysterium bleiben will, damit die Leute halt bei der nächsten Rolle nicht eine Assoziation haben und das nicht glauben oder nicht mitgehen können, weil sie halt immer noch mit dem anderen Film beschäftigt sind, den sie viel besser fanden oder so. Und das Erkennen auf der Straße läuft meist eigentlich ziemlich respektvoll ab. Also die meisten wollen halt ein Foto haben als Beweis irgendwie für
ihre
Freunde.
Das Autogramm der Neuzeit, ne?
Ja, genau.
Früher war es ein Autogramm,
absolut. Ja, ja, manchmal wollen sie auch noch ein Autogramm und so. Dann gibt es noch die Autogrammjäger, die dann wiederum ihre Autogramme verkaufen. Und ja, da gibt's halt, also solange die Menschen, die auf mich zukommen, halt so respektvoll sind, wie sie eigentlich meistens sind und ja, mich auch fragen und höflich fragen oder so, habe ich eigentlich überhaupt kein Problem damit. Ich find's manchmal komisch oder befremdlich, wenn die Leute einfach nur ein Foto wollen und dann war's das wieder oder so. Also da gibt's dann keine Anrede, aber das hat dann auch wieder damit zu tun, dass sie halt wirklich vielleicht so ein Kommunikationsdefizit haben oder Angst haben,
oder
Respekt
schüchtern,
haben.
Ne?
Naja,
und denken,
genau.
Oh Gott, jetzt ist hier Max Gimmelt und oh Gott, ne? Und das ist wahrscheinlich dann,
Nee, aber ansonsten finde ich es überhaupt nicht also weiter schlimm. Und in Berlin, muss ich sagen, geht's auch noch. Also ich habe das, also in anderen Ländern war es viel extremer, so in Brasilien oder so. Da
ja, das muss man ja auch nochmal sagen, dass du international auch tatsächlich, auch durch Sense8 und so, du hast ja wirklich eine globale Karriere inzwischen hingelegt. Und, aber da möchte ich gerne auch später mit dir noch reden, weil das nimmt dann ja auch ganz andere Dimensionen an. Jetzt fand ich sehr interessant deine Einschätzung, du möchtest nicht festgelegt werden, du möchtest wirklich auch bei Rollen ganz offen bleiben und nicht so in eine Schublade gepackt werden. Ist das ein Grund, warum du auch zum Beispiel so eine Sache im Tator, das ist ja im Grunde so eine Art Lebensversicherung für viele Schauspieler. Das meine ich jetzt überhaupt nicht wertend, aber viele sagen sich, Mensch, Sicherheit ist mir wichtig, deswegen bin ich froh, wenn ich eine Rolle habe. Es muss ja noch nicht Tator sein, irgendwie in einer Reihe. Mhm. Ich bin da Kriminalkommissar und mache dann irgendwie einmal im Jahr so eine Rolle. Das wäre für dich, glaube ich, gar nichts. Das ist gegen dein Wesen, oder wie beschreibst du das?
Ja, also ich meinte das ja auch schon vorhin mit dem Drehen und der Schule. Also für mich war schnell klar, dass das Drehen für mich so spannend ist, weil ich jeden Tag was Neues sehe und neue Leute kennenlerne und das alles dann auch wiederum temporär ist, also absehbare Zeit. Und danach kommt wieder ein neues Projekt. Und so bin ich halt konditioniert, seit ich halt ganz jung bin. Und für mich war immer der größte Albtraum, einen Arbeitsplatz zu haben, wo ich jeden Tag hingehen muss, wo ich vermeintlich schon weiß, was passieren wird. Also
diese Routine, ne?
Ja,
diese langweilige Routine.
Das fällt mir wahnsinnig schwer. Also ich habe andere Routinen irgendwie, eine andere Struktur. Das hat mit Familie und Sport und so zu tun. Ja. Aber wenn es um die Arbeit geht oder mein Leben generell, da möchte ich doch noch überrascht werden und möchte neue Herausforderungen haben und ja, möchte manchmal auch dieses Gefühl haben, der Ungewissheit, weil diese Mentalität der Sicherheit, ich weiß, das sind wir Deutschen, also das Land der Versicherung.
Absolut, ja. Des dreifachen Bodens.
Genau, aber da denke ich mir, ja, also fühle ich mich nicht wohl, weil ich dieses ja, Gefühl habe des Stillstands oder der, ich weiß nicht, also so ein Trugschluss auch, so eine Illusion irgendwie. Wir merken ja auch gerade, dass alles halt relativ fragil ist. Also angefangen halt von unserem Lebensalltag bis hin zur Psychologie, die das halt stark beeinflusst. Und da merke ich dann halt, da bin ich lieber trainiert und flexibel, wenn es um Veränderung geht, als halt irgendwie in dieser Illusion, dass alles immer ja, so ist und so bleiben soll und die Angst vor Veränderungen nur noch größer wird dadurch.
Ich höre raus, dich reizt es auch mal, ich nenne es mal wie mein Lieblingsfilm von dir, Freier Fall. Also der freie Fall reizt dich zuweilen schon. Also ich meine, du hast es schon, ich meine, natürlich haben wir, glaube ich, alle zwei Seiten. Wir möchten auch im gewissen Sinne Sicherheit haben, also Strukturen, die uns Halt geben. Andererseits suchen wir auch das Neue, weil ich glaube, das bringt es auf den Punkt, wir wollen halt das Leben leben. Und ich glaube, viel zu viele Menschen werden vom Leben gelebt. Also ja, die sind in diesen Zwängen drin, aber also du suchst gezielt auch mal harte Herausforderungen.
Ja, oder was Neues, also Neuland. Und nichts ist so beständig wie die Veränderung selber. Also das ist ja einfach so, dass
absolut richtig, ja.
Alles sich verändert und wir inklusive. Und das muss ich einfach akzeptieren lernen, damit umzugehen lernen und vielleicht auch zu nutzen lernen, also das Positive daran sehen. Denn diese Angst vor der Veränderung ist, glaube ich, was uns heutzutage auch so rumtreibt oder viele Menschen so verängstigt und bis hin zu Paranoia zurücklässt, weil sie halt vermeintlich nicht mehr mitkommen und diese alten Werte, sage ich jetzt mal, die halt von den Menschen unterschiedlich interpretiert werden und deswegen gelebt werden, vielleicht auch nicht mehr da sind. Und das, klar, kann sehr beunruhigen. Und deswegen möchte ich, glaube ich, auch so instinktiv und intuitiv gehe ich halt meine Arbeit an, also es geht alles über Vertrauen, möchte ich halt immer wieder was Neues, beziehungsweise auch wieder zurückkommen zu was Altem, aber ich möchte nicht die ganze Zeit bei einer Sache bleiben, denn da, schlafe ich irgendwie ein, beziehungsweise kommt nicht das Beste in mir raus. Also
es wäre Höchststrafe, wenn du jetzt zweimal im Jahr einen Tatort machen. Also ich meine, das ist ja immer gemein.
Also ich wurde gefragt, also wenn du auf Tatort hinaus willst, dann muss ich sagen, das ist überhaupt nicht mein Format, weil ich das überholt finde und abgenutzt. Also ich habe jetzt in einem mitgespielt, aber auf der anderen Seite
ganz
jetzt
aktuell, als dieses Jahr
Ermittler, der kam dieses Jahr raus. Und da fand ich es halt gut, weil ich mit dem Regisseur Stefan Lacan zusammengearbeitet habe, auch der Freier Fall gemacht hat. Und ja, diese Rolle war halt einfach so spannend für mich, weil die so am Limit war. Und genau, ich fand das einfach ganz, ganz interessant. Aber da habe ich auch schon wieder gemerkt bei den Dreharbeiten, dass da halt zu wenig Drehtage sind, um wirklich so Qualität zu liefern, die man eigentlich abliefern will, weil halt so knapp kalkuliert wird. Und das ist halt auch das Problem, glaube ich, beim Tatort, dass sie halt immer günstiger werden, weil der Letzte hat es ja auch so geschafft und dann geht es immer weiter nach unten und dementsprechend merkt man auch, dass da nicht viel Neues kommt oder dass da also jede Kreativität, denke ich mal, auch von Seiten der Regisseure oder Macher und Autoren flöten geht, weil die müssen halt realisierbar bleiben, beziehungsweise einen gewissen finanziellen Rahmen bleiben. Und deswegen kommt da nicht viel Innovation bei rum. Ja.
Wie gehst du persönlich mit beruflichen Enttäuschungen um? Ich hatte schon mal das Thema Ambivalenz angesprochen. Sense8 ist, finde ich, ein super Beispiel, weil die Serie ist Kult. Die ist, also Menschen weltweit lieben sie. Dadurch bist du ja auch in Brasilien Star geworden. Hat super Kritiken gehabt und eigentlich hätte es wohl auch eine dritte Staffel gegeben. Ich glaube, das lag an den Kosten, die einfach zu hoch waren. Aber ist man da wirklich auch enttäuscht, weil es so ein tolles Abenteuer war oder bist du da inzwischen auch ein bisschen geschult und willst das professionell sehen? Wie sind da deine Emotionen gewesen, als dann so ein Projekt dann leider abgesagt, also gecancelt wurde?
Also ich fand es schade um der Geschichte willen, also weil diese Geschichte so komplex und so groß geworden ist, dass es halt schade war, dass wir sie in einer Abschlussepisode, die halt ein bisschen länger war, so,
komprimieren
abschließen mussten. Ja, genau. Aber ich war auf der anderen Seite auch relativ erleichtert, weil ich schon gemerkt habe, also was das für ein Tribut fordert. Ja. Also angefangen mit dem ganzen Unterwegssein. Also wir waren dann in einer Staffel halt immer 8 Monate am Stück unterwegs. Und
nicht an den unspannendsten Orten, muss man sagen.
Nee, überhaupt nicht. Also das Reisen selber ist ja auch das Tolle, irgendwie neue Leute und Länder kennenzulernen und das nicht einfach nur als Tourist, sondern wirklich auch mit den Leuten zu tun zu haben und die Kultur wirklich kennenzulernen. Aber wenn man eine Tochter hat wie ich, dann ist es relativ schwer, das zu genießen, weil ich dann doch immer wieder merke, ja, wie sehr ich mein Zuhause brauche, meine Familie brauche, halt daraus schöpfe ich halt und die Substanz, die kommt halt entweder da von dort oder ich weiß nicht, also wenn man frei ist von dieser ganzen Verantwortung, könnte es wahrscheinlich auch anders sein, würde ich eventuell auch woanders leben oder nicht immer am einen Ort leben, aber ich habe schon gemerkt, also mit meiner Tochter hat sich alles verändert und deswegen muss ich auch immer so viel wie möglich zu Hause sein, nur um zu wissen, ich könnte mit ihr Zeit verbringen.
Ja, und das ist ja auch das eins der kostbarsten Sachen, gar keine Frage. Mhm. Würdest du sagen, dass man als Schauspieler, also als Schauspieler musst du ja immer deine Antennen auf Empfang haben. Du musst einfach das Leben aufsaugen, du musst Menschen beobachten, du musst empfindsam sein. Hast du manchmal das Gefühl, dass das Leben dadurch ein bisschen anstrengender wird, weil man eben so empfänglich ist für Reize? Oder kannst du dich da auch inzwischen ganz gut konditionieren? Gerade in der heutigen Zeit, man wird ja wahnsinnig, weil so viele auch negative Energien auf einen einprasseln. Wie geht dir das? Weil ich glaube, jeder Schauspieler ist besonders sensibel und empfänglich.
Ja, also Joey Goebel, das ist so ein Autor aus Amerika, den ich mal gelesen habe, der meinte, hat ganz schön gesagt.
Kannst du das Buch, den Namen nennen? Weil es ist immer super, wenn man das auch
tippen kann. Ich weiß jetzt nicht mehr den Titel des Buches, aber der hat so schön gesagt in seinem Buch, dass Sensibilität eine Form von Intelligenz ist und deswegen eigentlich als Stärke anzusehen ist und einzuschätzen ist.
Absolut.
Und es braucht halt einen geschulten Umgang damit oder beziehungsweise die Anerkennung und das Akzeptieren, dass es halt eine Stärke ist und ich muss sie halt zu nutzen lernen und darf mich nicht irgendwie als Opfer sehen, was ja auch wiederum eine Einstellungssache ist, beziehungsweise unser Denken bestimmt einfach, wie wir unsere Welt wahrnehmen. Und wenn ich mich halt als Opfer sehe, beziehungsweise ein Problem habe, dann liegt das Problem meist bei mir und bei meinem Denken. Und ich muss halt einen Weg damit finden, damit umzugehen, beziehungsweise meine Stärke irgendwo zu nutzen und auch zu akzeptieren, dass es manchmal zur Schwäche wird und dass andere Menschen das wiederum halt ausnutzen könnten oder so, ist halt auch eine Sache, die macht unser Leben auch spannend. Also,
klar. Wobei ich meine gar nicht jetzt Schwäche, weil ich finde, das ist wirklich, ich bin total bei dir, es ist eine große Stärke und es ist wichtig. Ich finde, es sollten viel mehr Menschen Empathie und Sensibilität haben, aber das Leben wird dadurch ja leider nicht nur einfacher. Also man leidet, also man nimmt ja auch viele Dinge dann viel persönlicher, man ist verletzlich, man ärgert sich über Dinge, wo man sagt, hey, manchmal wünsche ich mir
Das ist wiederum das eigene Denken. Und das lässt sich, wie gesagt, trainieren. Also ich mag zum Beispiel diesen Typen Jens Korsen, der berät Manager, Sportler und weiß nicht was für Leute und der hat so eine Vier-Säulen-Theorie aufgestellt, also zum Selbstentwickler und es geht um Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, Selbstverantwortung, genau, und Selbstüberwindung und das sind so die vier Säulen, die klar und bewusst machen sollen, dass das alles in meinem Kopf stattfindet und dass ich die Wahl habe, wie ich die Welt wahrnehmen möchte und wie ich damit umgehen möchte. Also ein kleines Beispiel, wenn ich jetzt mir ein Auto kaufe, dann kaufe ich quasi den Stau mit und wenn ich im Stau stehe, dann darf ich mich nicht darüber aufregen. Ja, sondern hab halt irgendwie mir selber das zugelegt und muss halt da mit den Konsequenzen umgehen lernen. Ja. Und genauso kann man auch in anderen schwierigen Situationen stecken. Also am Set ist es auch manchmal wirklich schwierig, den Alltag miteinander rumzubringen, beziehungsweise auf einen Nenner zu kommen. Und dann hilft es mir manchmal, auf die Metaebene zu gehen, also einfach das Ganze in einem größeren Rahmen zu sehen und mir zu sagen, ja, das ist alles temporär, das wird alles vorbeigehen und ich muss jetzt einfach gucken, dass ich einen guten Kompromiss finde und vor allen Dingen daraus, also nicht unbeschadet, aber ich sag mal unbelastet rausgehe, indem ich entweder das Gespräch suche, um zu ergründen, wo das alles herkommt, weil wenn ich es persönlich nehme, nur aufgrund der Annahme, dass es halt mit mir jetzt zu tun hat irgendwie, also dass ich das Problem bin, dann bin ich halt selber schuld. Aber wenn ich halt vielleicht rauskriege, dass er vielleicht einen schlechten Tag hat oder ganz viele Leute daran beteiligt sind, dass es halt gerade so schwierig ist, dann muss ich es halt nicht mehr so persönlich nehmen. Und das ist halt, ich glaube, generell wichtig so im Leben, die Sachen zu differenzieren und vielleicht auch mal abzuwarten. Also, weil manchmal hat man einfach nur einen schlechten Tag und am nächsten Tag sieht es schon wieder ganz anders aus. Zum Beispiel, wenn ich zum Sport gehe, danach sieht die Welt sowieso ganz anders aus. Und
du hast schon erwähnt, der Sport ist dir auch sehr wichtig und du hast sehr lange auch richtig wettkampfmäßig Sport betrieben. Mhm. Würdest du sagen, dass der Sport einer deiner großen Leidenschaften neben der Schauspielerei ist? Und Bist du ein Mensch, der den Wettkampf liebt und auch die Herausforderungen, gerade so dieses Messen an Kräften auch sucht? Oder wie erklärst du dir diese Faszination auch für den Sport, dass du das so leidenschaftlich machst?
Also der Sport, der kam relativ spät erst. Also ich habe schon früh Fußball gespielt und so, aber kam nie so wirklich zurecht, weil ich mich körperlich auch relativ spät entwickelt habe. Und mit 16, 17 habe ich dann mit Kickboxen angefangen. Und es war halt für mich, dadurch, dass der Trainer, den ich hatte, auch ein Familienmitglied ist, wirklich familiäre Sache auch. Mhm. Also es war gar nicht so Freiwilligenbasis dann mehr, sondern es war schon, das war
zu deinem Glück gezwungen.
Genau, ein bisschen triezen, aber dadurch habe ich ganz viel über mich gelernt und meinen Körper und meine Fähigkeiten und
Disziplin.
Ich finde das Wort ist ein großes Stichwort irgendwie, und ich also muss immer wieder sagen, dass das quasi mir auch geholfen hat, mich zu disziplinieren. Also wie gesagt, also alles im größeren Rahmen zu sehen, also zum Beispiel damals keinen Alkohol zu trinken, ganz bewusst, weil ich halt irgendwas erreichen will, was halt noch ein bisschen weiter weg liegt.
Und auch Ernährung, ne? Ich meine, gerade wenn du jung bist, man will ja als junger Mann Burger und Fastfood.
Alles Mögliche, genau.
Kannst du dann aber nicht, wenn du Wettkampf machst.
Ja, so. Und also dieses Leben, was ich damals also so gelebt habe, hat halt irgendwie sich ausgezahlt, indem ich halt Produktion leichter weggesteckt habe und das halt auch so in so einem sportlichen Kontext sehe, eher als dass ich jetzt mich wahnsinnig geistig da zermarter oder so, sondern ich sehe das halt wie von Trainingseinheit zu Trainingseinheit, von Kampf zu Kampf, also von Szene zu Szene ist dann immer wieder alles neu und man kann auch wieder neu anfangen und jeder Tag bringt auch eine neue Möglichkeiten. Man kann sich weiterentwickeln, indem man halt sich halt nicht zu ernst nimmt auch. Also ich glaube, der Sport hat mir auch gezeigt, wie verletzlich man ist. Also ich muss nur einmal in die Leber getroffen werden, ist alles vorbei, oder wie schnell man halt irgendwie keine Luft mehr hat. Man muss sich das gut einteilen.
Die Fragilität des Körpers auch, also nicht nur das Lebens ist nochmal ein anderes Thema, aber so, dass man eben doch der Mensch verletzbar ist im wahrsten
Sinne. Absolut, ne? Und wie schnell man sich selbst auch fertig macht. Also am Anfang bist du erstmal dein eigener Gegner, in dem du halt überhaupt dich erstmal überwinden musst und dich überhaupt erstmal zu diesem Punkt bringen musst, wo du dann wirklich in den Ring steigen kannst und dann auch kämpfen kannst.
Aber würdest du sagen, dass auch heute der Sport dir so eine Art Hilfe ist, um runterzukommen, weil du hast einen sehr fordernden Beruf, der dich sehr ausfüllt, aber du hast trotzdem ja auch sicherlich Stressmomente, gerade wenn du sehr fordernde Rollen hast. Ist das für dich ein super Werkzeug, eben auch den Kopf frei zu kriegen, um vielleicht auch, gut, meditativ ist glaube ich ein bisschen too much,
Absolut, das hätte ich jetzt genau gesagt, meditativer Zustand. Also wenn ich zum Beispiel laufen gehe, was ich sehr gerne mache, wenn ich jetzt unterwegs bin und drehe, dann hat man ja nicht immer alle Möglichkeiten zu trainieren, oder beziehungsweise das Fitnessstudio bringt mir jetzt auch nicht so viel, weil ich kann wirklich alles mit meinem eigenen Körper machen, theoretisch. Ich mag zum Beispiel die Gedanken, die ich dann habe. Also wenn ich laufe, dann fließen die Gedanken anders. Also auch durch die Atmung. Ich trainiere auch immer ohne Musik. Ich trainiere oft allein. Und dann kann ich halt wirklich auch Gedanken ordnen und sammeln und der Körper wird mit Sauerstoff geflutet, was wiederum zur Entsäuerung beiträgt und ich bin ausgelastet, kann daher irgendwie entspannter sein. Und ja, die Gewissheit, trainiert zu haben, ist für mich quasi der Idealzustand, um mich zu konzentrieren, glaube ich. Also wenn ich zum Beispiel ein schlechtes Gewissen habe, weil ich zu wenig trainiert habe oder mich unausgeglichen fühle, dann hat es auch ganz klar diesen Grund, dass ich eigentlich weiß, ich müsste was machen für meinen Körper und dass mein Körper das auch braucht. Und ich glaube, dass ganz viele Menschen das Problem haben, dass sie nicht wissen, woher ihr Stress kommt, weil sie noch nie diese Erfahrung gemacht haben oder die Erfahrung gemacht haben, mit regelmäßigem Trainieren ihren Geist und auch ihre Seele gleichzeitig dorthin zu navigieren, wo sie sich wohlfühlen, auch wo sie in Verbindung mit ihrem Körper stehen. Weil wenn ich die ganze Zeit nur denke, aber mit meinem Körper nichts mache, dann ist ja dann Ungleichgewicht, was sich dann wiederum auswirkt.
Würdest du denn sagen, dass du schon auch sehr schnell richtig brennst und auch einen Ehrgeiz hast? Ich meine, klar, man muss ehrgeizig sein, um es so weit zu bringen wie du, aber es gibt da ja verschiedene Schattierungen und es gibt Menschen, die wirklich dann auch immer noch mal ein Quäntchen mehr bringen? Und würdest du sagen, du bist da richtig so ein Fighter und hast einen sehr, sehr inneren, starken Ehrgeiz, sowohl im Sport als auch in deinem Beruf, dass du immer dir das
Naja, ich habe mir das zum Beispiel immer gewünscht, dass jemand mir gegenüber sitzt, der wirklich Filme gerne guckt oder die Arbeit schätzt, die ich mache und mir sagt irgendwie, du bist einer der Besten und so. Das ist für mich ganz klar ein Ziel. Ja. Oder dass Menschen, wenn ich dann einmal tot bin, ganz bitterlich an meinem Grab weinen oder so. Das sind Motivationen.
Das wünschen wir uns natürlich alle, ne?
Genau. Das sind Motivationen dass man auch nicht alleine stirbt, also rein geistig irgendwie, sondern dass die Leute einen
das, was
erkannt haben, verstanden haben und einen dafür halt schätzen und mögen. Und das sind so meine Ziele, glaube ich, so innerlich. Also Erfolg ist für mich halt auch, dass ich mich daran erinnere, wie ich angefangen habe, damit ich halt weiß, was es wert ist, was ich da halt alles gemacht habe, geopfert habe und somit erreicht habe. Das sind so die Sachen und dieser Ehrgeiz, der gilt eigentlich immer nur den Sachen, wo ich wirklich so eine Notwendigkeit verspüre. Also wenn es halt andere Leute toll finden, ist schön für sie, aber wenn ich selber halt nicht irgendwie diese Notwendigkeit verspüre, dann ist es halt auch so nicht wirklich, also dann ist es, ich weiß nicht, also es gibt es ganz selten irgendwie, also ich suche halt meine Projekte auch dementsprechend.
Klar, sehr sorgfältig auch, ne? Das muss man ja auch sagen, also dass du, ich meine, du hast die letzten Jahre, ich würde sagen seit Napola so irgendwie, gab es, glaube ich, auch kein Projekt, was du im Nachhinein irgendwie,
wo ich jetzt
lächelst, ja. Weil das ist ja manchmal so, ne? Oder
es gibt schon ein paar Sachen irgendwie, genau, nee, und manche Sachen kann man auch nicht absehen, also.
Ja. Weil sie sich anders entwickeln, ne? Weil du einfach mit anderen Erwartungen in so einen Dreh gehst.
Da gibt es Faktoren, die kann man nicht absehen, also angefangen von den Menschen, mit denen man arbeitet, wo es halt zwischenmenschlich vielleicht nicht immer klappt, zu Geldern, die gestrichen werden in der Mitte einer Produktionszeit. Scheiße. Oder der Schnitt, der am Ende irgendwie eine ganz andere Wirkung, also auf die Szene wirken, also der Kontext wird dann halt ein ganz anderer und da habe ich schon Überraschungen erlebt.
Ne? Man kann Filme zu Tode schneiden, ne? Einfach, dass überhaupt nicht vom Flow funktioniert, dass
und,
die Emotionen
und ich sehe mich auch ganz klar in meiner Arbeit so, dass ich den Leuten helfe, den Visionär irgendwie als Unterstützer, als Werkzeug irgendwie für seine Verwirklichung seiner Vision irgendwie helfe und mich da nicht weiter einmische. Und manchmal bekomme ich halt auch die Möglichkeit, selber kreativ zu werden oder selber halt mit zu bestimmen, wie die Szene dann aussieht oder wie sie sich anhört. Und das finde ich dann halt toll. Aber meistens ist es halt so, dass man sich, dass ich vertrauen muss. Und darüber hat es auch immer funktioniert. Also was mich am besten immer geleitet hat, war meine Intuition. Und dann muss ich halt vertrauen und darf halt nicht irgendwie dieses Vertrauen hinterfragen, bis es halt wirklich beschädigt wird oder wirklich etwas passiert, wo ich sagen kann, okay, jetzt kann ich wirklich sagen, also jetzt bin ich auf mich gestellt oder so. Das gab es auch. Und da muss ich dann aber, wie gesagt, halt das sportlich sehen.
Ich wollte sagen, es kann ja auch nicht immer alles easy sein. Das gehört ja auch dazu, du hast auch eine Herausforderung, gehören dazu, das ist ja auch eine Herausforderung, dann damit umzugehen und so eine Enttäuschung auch zu verarbeiten. Ja. Ne? Apropos Arbeit, du hast in deiner bisherigen Karriere meistens extrem viel gearbeitet. Ich habe mal geguckt, teilweise bis zu 5 Produktionen im Jahr, das ist schon eine Hausmarke. Also ich glaube, es ist schon 2, schon sehr viel. Ja. Dann fiel mir aber auf zwischen 2016 und 18, hast du mal ein bisschen so einen Rückschritt gemacht und hast mal so nur 1 bis 2 gemacht. Mhm. Ist das Zufall, ist das eine bewusste Entscheidung, dass du sagst, hey Max, ich muss jetzt mal das verarbeiten, dieses ganze, diese ganze Karriere, diese ganzen Eindrücke, ich brauche jetzt mal mehr Zeit für mich oder wie, was ist da der Hintergrund?
Also oft wirken die Sachen immer so geplant, also ob ich mir jetzt irgendwie einen Plan mache oder nicht, ist eigentlich egal, weil es schwer abzusehen ist, was für Produktionen kommen. Manchmal kommen die so kurzfristig, dass man kaum sagen kann, was mache ich jetzt daraus? Also nehme ich es jetzt an oder nicht? Und ich muss dann halt entscheiden, nehme ich mir die Zeit dafür oder nicht? Dann gibt es auch die Frage, brauche ich das Geld jetzt oder nicht? Weil Leute denken immer, dass man wahnsinnig reich davon wird, aber das ist Fakt ist, dass man über die Hälfte abgeben muss für die Steuer, dann muss man noch was an den Agenten abgeben und was bleibt dann noch?
Du bist selbstständig, das muss man ja mal sagen, du hast nicht deinen Paycheck jeden Monat.
Und ich lebe in Deutschland und das ist nicht ganz so einfach, das Leben, also beziehungsweise es hat gebraucht, bis ich halt wirklich regelmäßig dorthin gekommen bin, dass ich gesagt habe, ja, also davon kann ich leben und darauf lasse ich mich ein. Und ja, also manchmal haben die Projekte einfach so gut hintereinander gepasst, dass ich dann einfach durchgezogen habe. Das war manchmal auch ziemlich viel. Also ich weiß noch, ich war in der Produktion, das war Die Welle, das war der vierte Film am Stück. Und auf einmal hat meine Nase angefangen zu bluten. Also ich habe dann, weiß nicht, einen Wasserball trainiert, also richtig hardcore mit der Jugendnationalmannschaft und war richtig am Limit so körperlich.
Also der Körper hat um Hilfe gesagt.
Hat dann irgendwie ein Zeichen von sich gegeben. Dich. Genau.
Stufe
und es wurde
runter.
Dann auch behoben und so. Und danach habe ich dann auch erstmal Pause gemacht. Aber ja, also das ist schwer absehbar manchmal. Und es wirkt manchmal so, als ob ich mir das alles ganz bewusst aussuche, beziehungsweise so lange warte, bis was richtig Gutes kommt. Ich muss dazu sagen, ich hatte echt viel Glück oder beziehungsweise hat sich sehr viel gefügt. Ja. Für mich, manchmal haben die Leute auch auf mich gewartet, bis wir dann gedreht haben.
Was und das größte Kompliment natürlich ist.
Ne? Ja,
ist
klar.
Schon, ist schon nee, geil. Aber also das muss man sich ja mal.
Aber ein Kompliment in dem Sinne auch nur, dass es halt nur bestimmte Leute gibt, die bestimmte Sachen spielen können, also für diese Regisseure. Also ich habe zum
die
Beispiel.
Die haben ihre Vision einfach und die wissen,
genau,
was passt.
Also ich habe einen Film gemacht, da habe ich einen Pädophilen gespielt und da war es halt dem Regisseur, beziehungsweise ist auch mein Freund. Ja. Wir wollten es unbedingt zusammen machen und ich konnte halt nicht früher und er musste seinen Dreh verschieben, er musste das Geld dieses Jahr noch ausgeben und genau, das war alles ein bisschen ein Hin und Her, aber er musste eigentlich mit mir drehen, weil wir brauchten halt diesen charmanten Typen, der halt auch diese emotionale Brücke zu Publikum baut, damit man den halt also als Protagonisten auch wahrnehmen kann und nicht
der Sympathie vermittelt und nicht
genau. Genau, der das halt möglich macht, dieses Drama, was der halt innerlich erlebt, nachzuempfinden. Und ja, so ist es manchmal, also dass ich dann das Glück habe, mit Leuten zu arbeiten, die auch wirklich mich bewusst auch wählen. Also nicht jetzt irgendjemanden so in der Preisklasse oder mit dem Aussehen oder so, sondern auch. Und ja, das habe ich mir, glaube ich, über die Zeit erarbeitet, indem ich halt auch mit den Leuten auch wirklich darüber spreche, was wir machen wollen und nicht einfach nur froh bin, zu arbeiten.
Aber du hast es dann auch mal genossen, dass du ein bisschen mal auch Zeit hattest, das ist doch klar, das ist ja eine Balance, also,
nee, also
du liebst deinen Job.
Thema Reflexion ist es so, also ich brauche normalerweise eigentlich doppelt so viel Zeit zum Reflektieren, wie die Zeit, die ich das halt irgendwie erfahren durfte. Also das sind eigentlich ganz wichtige Phasen, wo ich halt das verarbeite und nicht nur das halt auch wieder neue Energie schöpfe und Lust schöpfe, auch was Neues zu machen. Also wenn ich hintereinander weg arbeite, beziehungsweise arbeiten würde, dann wäre der Tank, glaube ich, relativ schnell leer, weil ich dann überhaupt nicht mehr genau weiß, was ich gerade erlebt habe, beziehungsweise auf was ich wiederum als nächstes Lust habe und warum ich das machen muss unbedingt. Also es braucht, wie gesagt, dieses Bewusstsein, dass ich diese Not, das Gefühl der Notwendigkeit entwickeln kann, damit es halt auch so einen Druck und so eine Kraft bekommt. Also
einfach wichtig, um auch die kreativen Energietanks wieder aufzufüllen.
Genau, so und dass man halt am Tag selber dann mit der Szene irgendwie auch wirklich umgeht und viele Sachen probiert, weil man viele Ideen hat und nicht die einfach nur so runterleiert, irgendwie wie sich der eine das vorstellt, sondern ich möchte möglichst viele Menschen überraschen, den Regisseur mit inbegriffen oder mich auch. Ja.
Nochmal zu meinem Lieblingsfilm von dir, Freier Fall. Ich muss nochmal sagen, das ist für mich wirklich einer der schönsten Liebesfilme aller Zeiten. Der ist authentisch, der ist ehrlich, der ist gegen alle Klischees und ist natürlich auch grandios gespielt. Nun ist es so, dass du seit dem Film auch in der Gay-Community sehr viele Fans hast. Findest du das schön? Freust du dich darüber? Amüsiert dich das auf eine gewisse Art und Weise? So, weil das ist ja schon ein Meilenstein gewesen, finde ich auch, was das Thema angeht. War sehr einfach, ich fand es einfach rundum schön, wie normal so eine Liebesgeschichte zwischen zwei Männern erzählt wurde. Und das war sehr wichtig, sehr gut und hat auch, finde ich, nochmal neue Türen geöffnet. Mhm. Aber also freut dich das weiterhin oder so, dass du da jetzt auf so eine Ikone geworden bist?
Naja, also mit der Ikone, das ist ja wie gesagt, also es hat ja damit zu tun, also wie die Leute etwas wahrnehmen. Also sie sehen es so, wie sie es sehen wollen. Sie
absolut
verstehen etwas so, wie sie es verstehen wollen. Ich weiß noch, bei Napola war es so irgendwie, dass viele darauf hingewiesen haben, wie also sexuell oder beziehungsweise homoerotisch das doch rüberkommt. Und da war ich ganz verwundert irgendwie. In dem Fall von Freier Fall war es halt so, dass es ganz bewusst darauf abzielt, beziehungsweise ein Publikum hat natürlich. Und ich war froh, dass es so gut aufgenommen wurde, weil einerseits war das halt mein erstes Projekt, also was halt, also einen glaubwürdigen, schwulen Polizisten, der kein Klischee ist, sondern halt ein echter Mensch, der halt viele Facetten hat und auch schwer zu durchschauen ist, zu spielen. Und die Produktionsbedingungen waren auch nicht so einfach. Also wir hatten jetzt nicht so viel Geld und da hat es mich dann schon irgendwie manchmal genervt, was dann halt nicht umgesetzt wurde. Also gab es auch so Vorfälle mitten im Dreh, ja, sorry Max, wir können jetzt doch nicht die Szene drehen, wo ich ausdrücklich drauf bestanden habe, dass bestimmte Szenen, was den Polizeialltag angeht, irgendwie verwirklicht werden und dann gab es einfach kein Geld mehr für Komparsen oder sonst was so.
Das ist manchmal heftig, das wissen viele gar nicht.
Und das war aber auch das Gute dann am Film. Da habe ich dann auch wieder viel gelernt, also was es heißt, bestimmte Sachen nicht zu zeigen, beziehungsweise sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Und das ist halt die Liebesgeschichte zwischen den beiden. Also der Polizeialltag wäre für mich halt wichtig gewesen, was die Dimension der Gewalt, die die jeden Tag erleben und also auch wie sie halt wahrgenommen werden von der Außenwelt. Also was das halt für eine Dimension wäre, die wäre halt sehr spannend für mich gewesen, aber es war wahrscheinlich besser so rum, also dass man nur bei den beiden geblieben ist und diesen Polizeialltag oder die Polizei halt nicht so im Vordergrund hatte. Und ja, ich bin eigentlich richtig froh darüber, dass die Leute mir so eine Bestätigung darüber geben, wie authentisch oder wie schön sie das finden.
Genau, einfach schön. Es war einfach, ohne kitschig zu sein, einfach ein wunderschöner Film. Und man ist da mit einem natürlich auch einem traurigen Gefühl, weil es gab ja leider kein Happy End.
Naja, und das finde ich aber auch gut. Dass es kein Happy End gab, sondern ein offenes Ende, was halt die Leute weiter träumen lässt oder nachdenken lässt. Das finde ich bei der Kunst eigentlich viel wichtiger als nach den Konventionen, wie es halt in diesem Medium so oft ist, die Leute halt so mit so einem guten Gefühl zu entlassen. Also dann erinnert man sich nicht mehr lange daran. Stimmt. Aber wenn man halt so getriggert oder gereizt wird, so Impulse gesetzt werden und man selber weiter denken darf und träumen darf, hat es einen größeren Mehrwert für mich.
Nun bist du mit 36 Jahren immer noch ein sehr junger Mann, aber ich meine, man merkt, natürlich machst du Entwicklungsphasen durch, jeder hat sein Päckchen zu tragen, jeder lernt über das Leben. Hast du mit den Jahren etwas mehr Respekt bekommen vor dem Älterwerden? Also nochmal, du bist ja noch nicht alt, aber man merkt einfach in den 30ern schon, hey, man ist nicht unverwundbar, ich sage Nasenbluten. Ne?
Ja. Was Nasenbluten.
Hast du nicht gesagt Nasenbluten?
Ja, ja, nee, das war ein Erschöpfungsdingsbums, aber ja, nee, ja, absolut. Ja, ja, ja. Also ich merke natürlich, dass bestimmte, ich sag mal, Prozesse irgendwie, wenn man jetzt irgendwie aus war, feiern war oder so, dass man dann nicht mehr gleich wieder am Start ist. Oder
so. Wie so als 20-Jähriger.
Ja, genau. Irgendwie auf oder, dass ich, dass man sich sterblich fühlt, ist die eine Sache. Aber
also ich nochmal, 36, du bist ein junger Mann im Saft und Kraft, aber dass man das trotzdem, das ist ja ein Mindset, also man verändert sich ja was über die Jahre. Ne?
Und ich glaube, die größere Erkenntnis ist nicht nur irgendwie dieses Physische, sondern halt auch geistig irgendwie sich mit Sachen abzufinden, also zu akzeptieren, also einfach mal auch zuzulassen und also das waren für mich harte Prozesse teilweise, also wenn ich halt gemerkt habe, dass ich nicht gleich alles bekomme, was ich möchte, wie es vielleicht früher war. Also es hört sich jetzt sehr, sehr abstrakt, was ich jetzt beschreibe, weil darunter wiederum die Qualität gelitten hat. Also wenn ich etwas sofort wollte oder schnell machen wollte, ich es teilweise nicht mitbekommen habe oder nicht so schön ausleben konnte und vor allen Dingen, dass den Charakter des Manipulierens bekommen hat. Und ich habe halt gelernt, vorsichtiger zu sein vielleicht, obwohl ich eine vorsichtige Natur schon war, irgendwie von Anfang an, aber.
Obwohl, darf ich da kurz einhaken, weil ich habe dich jetzt so im Gespräch auch erfahren, dass du schon auch einer bist, der wirklich so mit Energie dabei ist, dass du auch was wagst, weil Vorsicht, also du sagst ja, du willst ja auch keine Sicherheit im klassischen Sinne.
Nee, ich meine nur als Kind nicht vom Zehner zu springen oder so eine Sachen, also.
Das ist ja aber auch eingebaut.
Irgendwie. Ja, sensibel halt irgendwie, aber dann trotzdem, entwickle ich mich halt zu jemandem irgendwie, der auch immer eine andere Herausforderung, neue Herausforderung braucht und gleichzeitig aber auch wahrgenommen habe, wenn ich die jetzt mache, also dann möchte ich die auch bewusst machen, weil wenn ich sie einfach nur mache und danach irgendwie mich wundere darüber, was habe ich denn gerade gemacht oder also nicht wirklich dabei gewesen bin, dann ist sie halt nicht so viel wert. Also das habe ich so mitgenommen aus dieser Erfahrung, älter zu werden. Also in den 20ern musste halt alles irgendwie so passieren, wie ich es mir gewünscht habe. Und so ab 30 habe ich gemerkt, darf es auch mal anders laufen, beziehungsweise kann ich das auch mal
du warst ungeduldig. Also du warst einer, der wirklich dann auch
Ja, bin ich immer noch, glaube ich. Also, aber ich kann mir jetzt besser sagen, manche Sachen brauchen halt einfach Zeit, damit sie auch wirklich gut sind oder damit sie auch wirklich dem entsprechen, was ich dem an Qualität beisteuern will.
Man wird einfach ein bisschen ruhiger. Das hast du dir deine kindliche Begeisterungsfähigkeit, das kennen wir ja alle. Also man ist als Kind oder auch als junger Mann wahnsinnig begeisterungsfähig. Man brennt und spürt das Leben. Es ist ja auch vieles noch neu. Das ist leider dann das Doofe am Älterwerden, dass man halt viele schon erlebt hat, gerade wenn man auch so ein spannendes Leben hat wie du. Vermisst du das manchmal? Versuchst du dir das auch bewusst am Leben zu erhalten, diese Begeisterungsfähigkeit? Weil das kann ja schnell im Alltag verschütt gehen und man muss das pflegen, diese Begeisterung.
Na, ich glaube, eine Begeisterungsfähigkeit hat auch damit zu tun, also dass ich mich halt nicht für arriviert halte. Also dass ich halt nicht sage, ich weiß schon alles, dass ich immer weiter irgendwie forsche und mit so einem Bewusstsein, dass sich halt, wie gesagt, alles und jeder um mich herum verändert, inklusive mir. Und dementsprechend die Karten immer neu gemischt werden und sich alles immer wieder anders verhalten kann. Also selbst wenn ich eine Erfahrung schon gemacht habe, oder nehmen wir das Beispiel Film, wenn ich einen Film schon gesehen habe, kann ich ihn an einem anderen Tag mit ganz anderen Augen wieder entdecken. Und da merke ich ja halt, das hat alles mit meiner Wahrnehmung zu tun. Das hat alles mit meinem Geisteszustand, mit der Zeit selber zu tun. Und deswegen habe ich damit eigentlich kein Problem, dass alles immer wieder anders sein kann. Also obwohl ich das schon mal gemacht habe, könnte es sich am nächsten Tag irgendwie wieder ganz anders anfühlen. Und
das ist natürlich aber auch eine Gabe. Das ist toll, wenn man das so konditionieren
also
natürlich
auch.
Also
ich sehe es als Privileg. Ich habe so viel Zeit, darüber nachzudenken und zu reflektieren, dass ich halt auf diese Sachen komme und die auch teilen darf mit sehr tollen Freunden, die ich habe und meiner Familie, die mich da verstehen und mich unterstützen.
Die ja auch dann auf dich verzichten müssen, ne? Manchmal. Das ist halt da.
Klar, aber wir sehen es halt in diesem größeren Rahmen, dass es halt für eine gute Sache ist oder dass es halt eine Notwendigkeit hat. Also wenn ich jetzt ein Projekt annehme, dann mache ich das nicht mehr aus Spaß oder nur für Geld, sondern möchte halt auch was damit erzählen oder vielleicht sogar bewirken in manche Leute Köpfe oder in der Gesellschaft.
Neben deiner Schauspielerei, was ist da so das größte innere Kraftwerk, also die Leidenschaft? Wir haben über Sport gesprochen, da gibt es noch irgendwas? Hast du irgendwie ein Hobby, das dich ausfüllt? Bist du für Yoga, für Meditation
empfänglich? Yoga ist was ganz Tolles. Also Yoga habe ich auch gemerkt, das hat ja auch viel mit Atmen zu tun. Also Atmen generell wird, glaube ich, unterschätzt, weil das halt einerseits unseren Körper irgendwie, wie gesagt, mit Sauerstoff flutet und uns überhaupt das möglich macht, uns zu bewegen und zu denken. Und dann kommt halt noch dieser psychologische Aspekt dazu, dass man dann einen anderen Geisteszustand oder ein anderes Tempo des Denkens irgendwie erreichen kann. Also Yoga ist wirklich, ist was Tolles, aber ich alleine mache das eigentlich nur, wenn ich halt jetzt so laufen gehe, so sporadisch, aber so richtig Yoga kann ich eigentlich nur mit Leuten zusammen irgendwie, da macht es Spaß oder beziehungsweise mit einer richtigen Anleitung.
Das
es
ist, glaube ich, so einen
tollen
Yoga,
Typen, der heißt Brian Kest, der macht so Power-Yoga und der ist so lustig, also der ist halt beides, der ist halt richtig gut irgendwie in dem, was er macht, aber der ist auch gleichzeitig lustig und das genieße ich sehr.
Der Spaß bei der Sache muss ja auch mal total sein. Ne?
Genau.
Ich weiß, das ist immer sehr schwer, so selbstreflektierend das von sich zu sagen, aber kannst du mir zwei deiner größten Stärken nennen und dann auch noch zwei deiner größten Schwächen, über die du dich immer wieder ärgerst, aber wo du dann auch vielleicht gelernt hast, mit zu leben, weil das ist ja auch so ein Prozess des Älterwerdens, dass man immer versucht, die auszumerzen, aber man merkt, nein, es bringt nichts, ich bin so wie ich.
Also ich will jetzt nicht hochphilosophisch werden, aber eigentlich müssen das andere bewerten mir. Okay. Aber wenn ich jetzt das bei mir machen soll, dann ist mein Vertrauen auf jeden Fall eine Stärke, also dass ich, wenn ich mich entschlossen habe zu vertrauen, das dann auch wirklich so lebe.
Bis dann es halt bedarf irgendwie es viel, dass das dann auch erschüttert wird, also du glaubst dann auch
an Menschen. Was heißt bedarf viel, aber ich möchte nicht misstrauen, also es ist so eine Entscheidung irgendwie, die ich mal getroffen habe, die sich halt immer wieder bewährt hat, also das ist ja auch so eine Grundsatzfrage, also oder eine philosophische Frage, wer glaubt, hat glaube ich mehr vom Leben als der, der nicht glaubt, also. Und damit hat Vertrauen wiederum zu tun.
Wobei immer die Frage ist, an was man glaubt. Das ist jetzt ein anderes Thema, aber also ich glaube, wir alle glauben ja an irgendwas, an eine höhere Energie.
Und
oder
wenn es einfach nur an dich selber ist.
Wollte ich sagen, ne? Das ist halt eine sehr wichtige Energie. Ne?
Absolut.
Ist vielleicht auch jetzt eine große Frage, aber ich glaube schon, dass man da einmal drüber reden kann. Ist es vielleicht heute noch schwerer geworden, Kinder zu erziehen. Auch wieder so ein schwieriges Wort, weil da gibt es ja auch ganz viele verschiedene Ansichten, wie man Kinder auf den Weg bringt. Mhm. Aber gerade wir haben das Thema Social Media, wir haben diese Bubbles, in denen sich auch Teenager verlieren können. Ist das nicht heute, ich will jetzt keine Eltern in Schutz nehmen, die sich dann da verstecken, aber ist das nicht viel mehr herausfordernder als vor 40 Jahren?
Genau, wenn schwer komplexer bedeutet, dann
ja. Ja, meine ich, also komplex
auf jeden Fall, weil immer wieder was Neues dazukommt. Mhm. Also wir sind jetzt nicht mehr in der Zeit, wo die Menschen Langeweile haben, wenn sie nichts zu tun haben, sondern halt…
Was mal ganz schön wäre, ehrlich
genau. gesagt. Genau. Naja, und notwendig. Tatsächlich ist die Langeweile auch gut dafür, wenn man halt keine Ideen hat oder so, dann dient die Langeweile oder der Müßiggang, so hieß es früher, also wenn die Muse einen küsst, dient dazu, wirklich zu ergründen, was man selber irgendwie mit seiner Zeit jetzt anfangen will oder was man verwirklichen will und was einen wirklich interessiert. Und diese ganzen Formen der Ablenkung, glaube ich, das genau verhindern oder die Menschen regelrecht degenerieren, indem sie sich halt ständig, wenn sie halt Langeweile, vermeintliche Langeweile haben, ablenken. Und auch verlernen, irgendwie ihre Fantasie zu benutzen und verlernen auch, diesen Moment auszuhalten. Also überhaupt damit umzugehen, dass das auch das Leben ist. Also, dass es nicht nur eine Ansammlung von Höhepunkten oder eine Abfolge von Höhepunkten und Glücksgefühlen ist, sondern dass es das alles dazugehört und dass das ganze Spektrum dazugehört und dass wir nicht nur gut sind, sondern auch schlecht und dass wir…
Dass es auch Grautöne gibt,
genau,
es gibt nicht nur die, die, wir alle haben auch böse Seiten in uns.
Und das muss eigentlich viel mehr irgendwie anerkannt und zelebriert werden und dafür gibt es oder gab es auf jeden Fall mal Rituale und… Das wird halt immer mehr abgebaut mit diesem, sage ich jetzt mal, Konsumverhalten, was uns immer wieder dazu bringt, uns unsere Glücksgefühle zu erkaufen.
Ja, es ist ganz, finde ich, auch ein riesenspannendes Thema, aber auch wahrscheinlich für eine eigene Folge, weil das ist einfach zu komplex. Ja. Ich habe vergessen, dich nach Schwächen nochmal zu fragen. Du hast nämlich jetzt eine Stärke genannt und ich weiß, Schwäche ist dann…
Naja, also wir haben ja schon drüber gesprochen, dass ich faul bin. Also
was, aber das ist doch keine Schwäche. Ich finde das super.
Naja, nee, also… In der heutigen Leistungsgesellschaft, würde ich jetzt mal sagen, in der selbstoptimierenden, sich vergleichenden Gesellschaft, ist es manchmal schwierig, irgendwie jemand zu sein, der einfach keine Lust hat, weiß nicht, auf den roten Teppich zu gehen oder…
So, also dieses ganze Drumherum, wie du ja schon gesagt hast, du willst deine Arbeit machen, aber dieses ganze Drumborium drum
ich muss möchte nicht diesen Smalltalk halten müssen, irgendwie, der mich im Geschäft hält.
Wie geht's Ihnen heute, Herr Riemel?
Ja.
Eben noch gut.
Naja, und möchte mich auf Sachen konzentrieren und dafür bedarf es halt irgendwie auch dieser Ruhe irgendwie, dieser Pause, die ich mir halt rausnehme und nicht der ständigen Beschäftigung. Also wenn ich ständig irgendwie irgendwas im Kopf habe, was ich noch machen muss oder so, dann kann ich mich auf die bestimmten Sachen, die ich machen will, also ganz konzentriert machen will, nicht konzentrieren. Und deswegen ist es, glaube ich, auch so eine Eigenschaft, die wiederum als Stärke wahrgenommen werden kann.
Also es ist so beides dann. Aber wie so oft ist das Leben ist halt ambivalent, ne?
Ja.
Das
bringt's ja auf den Punkt. Also vielleicht bin ich auch so ein bisschen zwanghaft, also weil ich programmiert bin, in dem Sinne, dass ich so früh angefangen habe mit meiner Arbeit. Oder was heißt zwanghaft? Ich glaube, dass ich so automatisiere. Also dass ich,
wenn du funktionierst, oder?
Ich funktioniere, und bin da halt voll drin und ich weiß nicht, ob das eine Schwäche ist. Also eine Schwäche ist für mich halt auch etwas, was uns als Menschen irgendwie so wirklich definiert und was dann wiederum irgendwie die Stärke dann stärker macht oder so. Also
ja, aber das finde ich sehr spannend, dass du das so sagst, weil auch ich würde es jetzt aus Impuls sagen, meine Schwäche ist, dass ich sehr empfindlich reagiere und manchmal zu schnell eingeschnappt bin. Und das ist eigentlich, ist es eine Schwäche, aber das zeigt ja auch wieder, dass ich halt sensibel bin.
Dass man,
und das kann ja
dass
auch
du die Sachen ernst nimmst.
Ganz genau.
Oder nicht mehr so, dass, aber, du, ne? dass es nicht an
kein
dir vorbeigeht.
Habe,
und,
ne?
Naja, oder dass du halt ein bewusster Mensch bist, der Kritik halt auch als Kritik annimmt. Da glaube ich, bin ich ähnlich, also dass ich kommunikativ manchmal Schwierigkeiten habe, die Sachen wirklich zu ergründen.
Ja.
Also wenn etwas sehr verletzend irgendwie auf mich zukommt, Verletzendes auf mich zukommt, dann habe ich ein Problem, die Sache sofort zu besprechen oder zu ergründen, sondern muss erstmal die Verletzung verarbeiten. Da könnte ich vielleicht auch noch ein bisschen Abstand von nehmen, indem ich halt sage, ja, die Leute reden viel, aber sie meinen vielleicht was ganz anderes.
Aber das ist auch ein Prozess. Also das merkt man auch. Also das Schöne am Älterwerden ist, dass man eben viele Dinge viel leichter verarbeitet und auch viele Dinge lockerer sieht. Also freu dich aufs Älterwerden.
Ja, nee, absolut. Ich sehe jetzt schon die Vorteile.
Ja, das ist wirklich toll. Wie schaffst du es, dich, wenn du mal scheiße drauf bist, positiv zu konditionieren? Hast du da bewusst Werkzeuge, dass du dich auch dann zwingst, keine Ahnung, Atemtechnik, dass du Freunde triffst, die dich auf gute Gedanken bringen? Wie machst du das, um dich, wenn du mal müßig drauf bist, wieder
auf
Spur zu bringen?
Ich bin eigentlich selten wirklich schlecht drauf oder also kontinuierlich schlecht drauf, weil das halt Momente des Stresses sind, die dann wiederum aufgelöst werden, wenn es vorbei ist. Aber meine Freunde und meine Familie helfen mir wirklich sehr viel dabei. Also ich habe das Glück, halt wirklich Leute um mich rum zu haben, mit denen ich die Sachen, die mich rumtreiben, halt so komplex oder abstrakt, wie sie halt auch sein irgendwie, weil nicht jeder arbeitet halt beim Film oder kann sich das vorstellen, über was ich dann rede. Aber die können wirklich gut zuhören, was halt sehr viel wert ist. Also ich glaube auch, dass das eine Qualität ist, die es immer seltener gibt, dass Menschen irgendwie gut zuhören können und ja, mich auch so akzeptieren, wie ich bin. Also manchmal, ich bin manchmal auch nicht einfach. Also gerade mit den Menschen, die ich sehr liebe, irgendwie bin ich sehr streng auch. Das könnte auch eine Schwäche sein noch.
Ja, es ist wie man will, genau. Ich finde wirklich, also das ist meine Erkenntnis auch aus diesem Gespräch, es ist alles ambivalent und das gibt's alles. Es verfließt alles.
Alles sein Für und Wider,
genau. Es fließt alles ineinander über oder verschwimmt miteinander.
Nee, aber das ist, glaube ich, das Seelenheil. Also, dass ich im Zweifelsfall immer Menschen habe, die sind immer für mich da, also wortwörtlich.
Das ist natürlich auch super, wenn man sowas sagen kann. Jeder wünscht sich das ja. Als vorletzte Frage eine große und schwere Frage. Was, wenn du, also mit deinen 36 Jahren hast du viel Erfahrung gemacht, was sind für dich die essentiellen Dinge, um ein zufriedenes und glückliches Leben zu führen? Weil ich glaube, man kann ja auch bewusst was dafür tun. Es ist auch ein bisschen Glück, es ist ein bisschen auch Fügung, Schicksal. Einige Menschen können nicht glücklich sein, weil sie mit 15 schon Krebs haben. Also das nur zum Einordnen. Absolut. Aber wenn du Glück im Leben hast, und du hast ja Glück im Leben, ist ja sehr viel gehabt. Was sind für dich die Schlüssel oder was ist der Schlüssel für ein zufriedenes Leben?
Ja, also wirklich Leute zu finden, die ein gutes Vorbild sind. Also ich glaube, also Helmut Schmidt hat es mal sehr schön gesagt, so Lebensfragen an Helmut Schmidt kann ich auch sehr empfehlen auf Netflix. Der Sinn des Lebens ist quasi, seine Aufgabe zu finden, also wirklich in dem Sinne, seine Passion oder was einem wirklich gefällt und was man wirklich gut kann, womit man sich wohlfühlt und die nach rein bestem Gewissen umzusetzen und darin seine Aufgabe für sich und die Gesellschaft irgendwie zu finden. Das ist auf jeden Fall, also den Selbstwert immer wieder zu definieren, indem man etwas macht, was nicht gleich verstanden werden muss, was nicht gleich Profit machen muss, in dem Sinne, dass ich besser dastehen muss, nachdem ich es gemacht habe, sondern halt darauf zu vertrauen, dass es sich gut anfühlt und auf seine innere Stimme zu hören, ist für mich wirklich maßgeblich entscheidend dafür, eine eigene Referenz aufzubauen. Also nicht nach außen sich zu vergleichen oder immer zu fragen, die Anerkennung außen zu suchen, sondern wirklich, wenn man mit sich ist, wenn man mit sich gut sein kann, was ja auch wirklich nicht einfach ist.
Da sagst du was, es ist manchmal ganz schön anstrengend.
In den Momenten rauszufinden, so, kann ich mich wirklich darüber freuen, kann ich mich damit arrangieren wenigstens und was möchte ich? Also ich glaube, dieser Kontakt mit sich selber ist für mich, das maßgeblich. Also das habe ich ja schon vorhin gesagt, dass Erfolg für mich, also das, glaube ich, hat auch Goethe irgendwie gesagt, wenn der Kreis irgendwie mal rum ist, dann will ich wieder beim Anfang, also will ich wieder bei der Erinnerung sein. Ich weiß nicht mehr, wie das
wortwörtlich war. Das müsste ich mal nachschlagen, nochmal, aber das ist, aber so meinst du.
Es geht darum, also sich daran zu erinnern, wie man halt angefangen hat, also wie das Gefühl war, als man angefangen hat, weil das die ultimative Referenz ist, um sich zu erkennen, um halt auch keine Identitätsprobleme zu bekommen. Also wenn ich weiß irgendwie, wo ich angefangen habe und wie es dann gelaufen ist und ich mich daran erinnern kann, dann kann ich ganz genau feststellen, was mir das wert ist.
Genau, und du kannst darauf raus immer wieder Kraft schöpfen und eben auch Glück schöpfen. Das
und dich
macht
wieder
erkennen. Sinn, ne?
Genau.
Finale Frage, lieber Max. Wenn du heute mit 36 dem 18-jährigen Max einen guten Rat für sein Leben geben könntest, mit den Erfahrungen, mit dem Ganzen, was du heute schon erlebt hast, an tollen Dingen, an negativen Dingen, was würdest du ihm mitgeben als
Naja, mach weiter so. Mach weiter so, wie das machst. So.
Ja, also schon, ne?
Ja, nee, also ich kann wirklich sagen, dass ich nichts bereue und schon gar nicht irgendwie das meinem jüngeren Ich irgendwas sagen würde, was dann wiederum irgendwie einen anderen Weg einnimmt. Nee, ich bin sehr zufrieden, wirklich.
Und das ist doch toll, oder? Ja. Also ich meine, das ist, glaube ich, das größte Geschenk, dass man schon sagen kann, ich ruhe in mir, ich freue mich auf das, was noch kommt, aber das, was ich bisher erreicht habe, ist geil und es ist toll. Max, alles Gute für dich und wir freuen uns auf die ganz vielen tollen Projekte mit dir. Vielen lieben Dank für das Gespräch.
Vielen lieben Dank auch, war sehr schön.
Alles Gute dir. Danke dir.
Das war Road to Glory. Wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat. Wenn du auch zukünftig keine Folge verpassen möchtest, dann abonniere jetzt diesen Podcast. Wir freuen uns, wenn du ihn weiterempfiehlst und auf Apple Podcast bewertest. Du hast Anregungen oder Vorschläge für zukünftige Gäste? Dann schreibe bitte an mail@alexander-nebe.com. Bis nächste Woche.